True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 50. Episode von True Crime Austria. Es ist Jubiläumszeit, mein Name ist Katharina und diese feierliche Folge könnte ich natürlich niemals umsetzen ohne Hubertus.
Hallo. Ja, 50 Episoden, das ist schon richtig stark, oder?
Das ist ein richtig toller Meilenstein, das finde ich auch. Und dadurch ist es auch mal wieder Zeit, Danke zu sagen. Wir freuen uns unglaublich, dass ihr uns so zahlreich zuhört, uns Hinweise gebt und schreibt und damit unser Podcast-Projekt zu dem macht, was es ist. Und ein großes Merci richtet sich natürlich auch an unsere Unterstützerinnen und Unterstützer über Patreon, Steady und PayPal. Es ist super toll, dass ihr uns auch dort begleitet und darauf sind wir ganz stolz.
Ja, vielen Dank. Letztes Mal hatten wir schon eine Art Jubiläum, da war das aber der 4. Veröffentlichungsgeburtstag und jetzt sind wir ja wirklich bei Folge Nummer 50, also einem runden Folgengeburtstag angelangt. Und wie ihr bestimmt wisst, folgt heute der 2. Teil unserer Doppelfolge rund um die Teufel von Hopfgarten. Aber nicht nur das, wir haben euch auch natürlich, wie man das so macht bei einem Jubiläum, was mitgebracht.
Am Ende der Folge dürfen wir etwas an euch verlosen, nämlich Krimispiele. Und für die Supporter haben wir in Zusammenhang damit auch eine Bonusfolge gebastelt, aber dazu dann später mehr.
Nun wollen wir euch und uns nicht weiter auf die Folter spannen und erzählen, wie es denn in Hopfgarten weitergeht.
In Folge 49 haben wir Ende der 1920er Jahre mit der Schilderung von insgesamt 13 Taten gestartet. Das waren 10 Brände und 3 Morde. Aber es geht noch weiter, denn die Feuer in Hopfgarten und Umgebung hörten nicht auf. Wer steckte dahinter und warum? Diesmal beginnen wir im Juni 1933 und lösen genau diese Fragen. Weiter geht es mit »Die Teufel von Hopfgarten«.
Sicher habt ihr bemerkt, dass bereits im ersten Teil dieser Doppelfolge ein Name immer wieder aufgetaucht ist. Alois Lechner. Der ambitionierte Feuerwehrhelfer und verkappte Hornist war bei einigen Entdeckungen zugegen, half mit und rief die Kameraden mit seinem Horn zu den Einsätzen. Es hatte aber wenig mit Glück zu tun, dass er so früh vor Ort war, im Gegenteil. Er hatte etliche Brände selbst gelegt und auch einige der übrigen Verbrechen begangen. Alois Lechner wurde am 29. März 1909 in Hopfgarten als außereheliches Kind geboren. Seine Mutter stammte aus dem etwa 20 Kilometer entfernten Ort Elmau. Sie starb allerdings schon bald nach der Geburt. Mit 2 Jahren wurde Alois von einer Familie mit gutem Ruf in der Gegend aufgenommen. Sein Ziehvater, ebenfalls mit Namen Alois, war Tischler und nebenher engagierte er sich noch ehrenamtlich als Gemeindepolizist und Totengräber. Es gibt auch Berichte über Alois Lechners Betragen in der Schule, die allerdings nicht besonders schmeichelhaft ausfallen. Er soll einen Drang nach Auflehnung und Verlogenheit und seinen Verführungseinfluss auf Mitschüler gezeigt haben. Sein Lernerfolg war hingegen mäßig. Als Alois Lechner auf die weiterführende Gewerbeschule ging, soll sich seine Leistung und sein Betragen wieder gebessert haben. Parallel begann er, in dem kleinen Betrieb seines Ziehvaters zu arbeiten und lernte dort das Tischlerhandwerk. Besonderen Ehrgeiz oder Freude an der Arbeit zeigte er allerdings nicht. Alois Lechner sagte später über sich, er wäre lieber Jäger geworden. Einer geregelten Arbeit ging er in weiterer Folge selten nach. So bezog er die damalige staatliche Notstandsunterstützung und durfte währenddessen kostenfrei im Haus seiner Zieheltern wohnen und essen. Inzwischen war Lechner zu einem überdurchschnittlich großen, schlanken Mann herangewachsen. Er galt als Rohling, war immer wieder in Prügeleien verwickelt und in der Gemeinde nicht sonderlich beliebt. Dennoch war er keinesfalls ein Außenseiter. Er engagierte sich als Flügelhornist in der Musikkapelle und in der Feuerwehr von Hopfgarten. Nicht ganz ohne Hintergedanken, wie wir nun ja bereits wissen.
Franz Bachler war 4 Monate älter als Alois Lechner. Er kam am 1. Dezember 1908 zur Welt. Ebenfalls in Hopfgarten und ebenso wie Lechner als außerehelicher Sohn. Seine Kindheit verbrachte er bei seiner Ziehmutter auf dem nahegelegenen Salvenberg. Auch der Name Franz Bachler wird euch schon bekannt vorkommen. Der saß einige Male mit Lechner zusammen, als im Ort Brände ausbrachen. Nach dem Tod der Ziehmutter kam Bachler nach Hopfgarten, wo er die Volks- und Gewerbeschule besuchte. Seine leibliche Mutter lebte zwar noch, konnte sich aber wohl nie recht um ihn kümmern. Auch er machte nicht unbedingt durch seine Lernerfolge von sich reden. In der Schule galt er als Drückeberger und nach den damaligen Berichten als falsch, verschlagen und für gute Mahnungen unzugänglich. Nachdem er die Pflichtschule hinter sich gebracht hatte, arbeitete er kurze Zeit bei einem Bauern aus der Gegend. Dann fand er einen Lehrplatz bei einem Tischler. Im Februar 1928 hatte er ausgelernt und kam dann als Jungknecht zu einem Bauern in Westendorf. Zu Weihnachten 1929 kehrte Bachler nach Hopfgarten zurück, konnte keine Arbeit finden und blieb ohne Anstellung. Immer öfter wurde er in dieser Zeit beim Herumlungern mit seinem Kumpel Alois Lechner gesehen. Die beiden kannten sich aus ihrer Schulzeit. Mehr und mehr soll Bachler sich dem ihm intellektuell überlegenen Lechner angeschlossen und untergeordnet haben. Bachler galt als ruhiger und bescheidener Typ, der durch seine verschlossene Art aber auch einen etwas düsteren Charakter hatte. Ein Hopfgartner beschrieb ihn als Menschen, der wirkte, als sei er mit der ganzen Welt zerkriegt.
Zu Lechner und Bachler gesellte sich auch noch ein Dritter im Bunde. Sein Name war Anton Clementi. Er war der älteste der Männer und kam am 1. Juli 1907 in Hopfgarten als Kind einer armen Arbeiterfamilie zur Welt. Obwohl sie kaum Geld hatten, bemühten sich seine Eltern um eine gute Erziehung. Die Mutter war sehr religiös. Der Vater starb bereits 1925. Clementi besuchte die Volks- und Gewerbeschule in Hopfgarten. Dort galt er als eher minderbegabter, teilnahmsloser Schüler. Nach seiner Schulzeit fand er eine Anstellung als Schuhmacherlehrling in einem örtlichen Meisterbetrieb. Allerdings konnte er das Lern- bzw. Arbeitspensum nicht bewerkstelligen und wurde daraufhin nur mehr in den Wintermonaten als Hilfskraft eines anderen Schuhmachermeisters angestellt. In der übrigen Zeit arbeitete er im Straßenbau, bei Vermessungsarbeiten und schließlich im Hopfgartner Ziegelwerk. In dieser Zeit bandelte er mehr und mehr mit Alois Lechner und Franz Bachler an. Das Trio war damit also komplett.
Diese drei Männer waren die Teufel von Hopfgarten. Und wie die Dynamik zwischen ihnen war, schauen wir uns jetzt an. Um die Geschehnisse nochmal etwas zu ordnen, springen wir gedanklich zu den letzten Taten aus Folge 49. Am 14. Juni 1932 brannte die Kirche in Hopfgarten. Es schlossen sich der Brand am Hintinghaus, am Penningberg, am Feichthaus und im Gasthaus Traube an. Der Mord am Mosner Bauern Achleitner fand am 4. April 1933 statt. Wir befinden uns nun im Juni 1933. Am Abend des 23. Juni hatte es stark geregnet. Die drei Teufel von Hopfgarten, Alois Lechner, Franz Bachler und Anton Clementi, trafen zusammen. Sie besprachen einen Plan. Lechner und Bachler würden an diesem Abend in Penningdörfel 2 Gebäude anzünden. Sie hatten sich für ihre Taten die Häuser 2er Familien ausgesucht, die mit dem Tischlermeister verwandt waren, der den dreien ab und an Arbeit gab. Und wenn die Häuser kaputt waren, brauchte dieser sicher Arbeitskräfte. Denn die jungen Männer waren mal wieder arbeitslos. Währenddessen sollte Clementi sich in Hopfgarten umhören. Wenn etwas schief ginge, müsste er parallel eine weitere Brandstiftung begehen, um die anderen zu entlasten. In Penningdörfel saßen an diesem Abend einige Männer zusammen. Das gesellige Miteinander wurde um 22.30 Uhr vom Schein der Flammen unterbrochen. Feueralarm. Gemeinsam mit anderen Menschen aus der Umgebung begannen sie sofort, den Brand zu bekämpfen. Vor Ort war auch ein früherer Bürgermeister von Hopfgarten, Rieserbauer Josef Sieberer. Er entdeckte in der Nähe Fußspuren im vom Regen aufgeweichten Boden, die er sofort abdeckte. Zwei Männer liefen in den Markt hinunter und wären dabei fast mit Alois Lechner und Franz Bachler zusammengestoßen. Normalerweise hatten die Brandstifter immer einzelne Objekte angezündet und waren dann geflohen, egal ob sie erfolgreich gewesen waren oder nicht. Aber nicht an diesem Abend.
»Wir wollten in dieser Nacht alles anschüren, was uns in die Hände kommt«,
sagte Lechner später dazu. Wären sie wie gewohnt weggelaufen, hätten sie sich unauffällig zu den anderen Neugierigen stellen können. So wanderten sie in der Umgebung umher und versuchten, weitere Brände zu legen, die aber misslangen. Als ihnen immer mehr Menschen auf ihrer unkoordinierten Tour begegneten, versteckten sich die beiden im dunklen Bereich eines Schuppens. Sie lagen gerade in ihrem Versteck, als sie weitere Schritte hörten. Revierinspektor Adolf Felser, extra für diese Serie an ungeklärten Fällen als Ermittler hinzugezogen, leuchtete die Männer mit seiner Taschenlampe an. Sie wären Fensterln gewesen, also hätten nachts den Weg zu ihren Angebeteten gesucht, um am Fenster Brautwerbung zu machen. Inspektor Felser war skeptisch, tastete die beiden Männer ab und nahm dabei auch die Schuhsohlen ins Visier. Doch er ließ sie vorerst laufen. So konnten Lechner und Bachler sich unter die aufgeregte Menge mischen und mit den anderen auf die Brandstifter schimpfen. Später erinnerten sich mehrere Zeugen, dass die jungen Männer viel Einsatzeifer zeigten. Als es dann aber losgehen sollte, waren sie verschwunden. Dabei war Lechner ja sogar bei der Feuerwehr. Und die Männer hatten erwähnt, dass Inspektor Felser sie angehalten hatte.
Lechner und Bachler waren nach Hause gegangen. Doch ihre Nacht war kurz. Um 3 Uhr nachts zogen Gendarmen sie aus ihren Betten und brachten sie in getrennte Zellen. Die Verdachtsgründe? Einwandfreie Schuhabdruckspuren, die vom Tatort beim Penningdörfel wegführten. Dazu die Beobachtung der durchnässten Schuhe durch Inspektor Felser wenig später. Die nun Verdächtigen behaupteten fest, an diesem Abend aus einer ganz anderen Richtung gekommen zu sein, dort aber waren keine Spuren zu sehen. Bachler brach ein. Gut, sie wären in Penningdörfel gewesen, aber zum Fenstern. Und dann wären sie weggelaufen, weil verdächtige Pfiffe zu hören gewesen waren. Die Polizei nahm von den Spuren Gipsabdrücke und lobte dabei den ehemaligen Bürgermeister Sieberer, der mit dem Abdecken der Fußabdrücke die Spuren gesichert hatte. Lechner blieb bei seiner ersten Aussage. Währenddessen ging es Bachler unter dem Druck der Vernehmungen immer schlechter. Schließlich zitterte und weinte er und presste hervor:
»Ich gehöre nicht mehr auf diese Welt. Ich kenne mich heute selbst nicht mehr.«
Er erzählte, wie er mit Lechner zum Verbrecher geworden war. Seine Mutter hatte den boshaften Lagel eh nie leiden können. Der hatte ihn beeinflusst. Und nun wäre es gut, endlich alles sagen zu können. Am 25. Juni, als man gerade damit beschäftigt war, Lechner mit der Bahn nach Innsbruck abzutransportieren, montierte Bachler ein Stück der elektrischen Leitung in seiner Zelle ab und versuchte, sich damit zu erhängen. Das konnte im letzten Moment verhindert werden. Unter weiteren Tränen gestand Bachler auch die Brandlegung in der Kirche, aber
»Menschenleben habe ich keine auf dem Gewissen. Von den Morden Hände weg.« Franz Bachler hatte nun also schon Brandlegungen gestanden, auch die in der Kirche. Die Befragung widmete sich aber auch den ungeklärten Morden, die er leugnete. Genauer nach dem toten Moosnerbauer Josef Achreiner am 4. April 1933 befragt, sagte er schließlich Folgendes. Als die Kommission wegen des Mordes am Moosnerbauern am Tatort war, habe ich dort auch zugeschaut und bin herumgestiegen. Als ich abends nach Hause kam, bemerkte ich an einem meiner Schuhe Blut und sagte zu meiner Mutter, schau, jetzt war ich unten, wo der Moosnerbauer erschlagen worden ist, und da bin ich mit einem Schuh blutig geworden, da könnte man schön dreinkommen. Die Ermittelnden nahmen die Aussage hin und ließen den Verdächtigen dabei nicht merken, dass er sich damit natürlich verdächtig gemacht hatte. Im Bereich des Tatortes waren Blutspritzer gefunden worden, doch diese waren bereits eingetrocknet gewesen. Immer weiter verstrickte sich Bachler in Ungereimtheiten, bis er schließlich seinen Widerstand aufgab und nach weitere Geständnisse ablegte. Alois Lechner hingegen blieb eisern und damit bei seiner ersten Aussage. 5 Wochen war er mittlerweile schon in Untersuchungshaft. Da wurde ihm ein Zellengenosse zugeteilt. Matthias Geier musste wegen Diebstahls eine Strafe von 8 Monaten absitzen und kam am 11. Juli 1933 zu Lechner in die Zelle. Lechner wollte diesen Umstand nutzen, um sich selbst zu entlasten. Im Gespräch sagte er:
Ich soll der Brandstifter von Hopfgarten sein. Ich habe Mordsgewürk mit den Kriminalbeamten. Ich bleibe aber bei Nein. So ist es mir gleich, ob ich 20 Jahre oder lebenslänglich bekomme. Besser wäre es aber, wenn mein Kollege alles auf sich nehmen würde. Er würde auch nicht mehr bekommen und ich wäre frei.
Hattest du einen Komplizen?
Ja, der ist auf Zelle 18. Den werden die Kriminaler übernommen haben. Sie werden gesagt haben, ich habe alles gestanden, dann wird er auch gespieben haben. Ich aber habe es mir in den Kopf gesetzt und bleibe bei Nein.
Sag mir, wie habt ihr das bei der Kirche angestellt?
Da sind wir beim Blitzableiter hinauf, bei einer Dachluke hinein. Am Dachboden haben wir alte Schindeln zusammengestellt, haben eine dicke Kerze hineingestellt und angezündet.
Lechner erzählte dem Zellengenossen noch vieles, unter anderem von einem dritten Täter, mit dem die Ermittelnden gar nicht rechneten. Geier sagte später aus: Ein gewisser Anton Clementi, der auch 6-7 Brände gelegt hat. Und Lechner sagte weiter: Am besten wäre es, wenn sich Bachler, wie er schon versucht hat, wegputzen würde. Dann wäre ich allein. Ich würde schon auskommen. Mit dem Wegputzen meinte Geier Bachlers Selbstmordversuch. Das alles klingt nun nicht gerade subtil, doch auch das gehörte zu Alois Lechners Plan. Geier sollte in eine andere Zelle verlegt werden und er gab ihm einen Zettel mit.
Geier, meine Rettung bist du allein. Ich gebe dir ein Schreiben mit und das musst du bestimmt dem Bachler geben. Du musst ihn bearbeiten und dahin bringen, dass er alles auf sich nimmt. Denn er bekommt doch nicht mehr und ich bin gerettet.
Geier nahm den Zettel an sich, lernte ihn auswendig und vernichtete ihn. Folgendes soll darauf gestanden haben:
Liebster Franz, ich teile dir mit, dass ich erfahren habe, dass du alles zugegeben hast und ich bei den Bränden dabei war. Ich bitte dich, schmeiß alles um, weil du nicht mehr und nicht weniger bekommst. Und gib an, aus Rache hast du das gemacht, weil ich zu deinem Madel gegangen bin. Und hast du umgeschmissen, verlange den Untersuchungsrichter. Und dann sagst du, dass der Lechner unschuldig ist. Ich habe alles selbst gemacht, Lechner weiß von nichts. Ich habe aus Rache gelogen. Hast du das gemacht, dann verlange Gegenüberstellung. Dann musst du sagen, der Lechner weiß nichts, der Brandstifter bin ich. Ich werde dann sagen, so Franz, einen solchen Kollegen habe ich, du bist der Brandstifter und mich lässt du noch einziehen. Du musst dann sagen, ich habe es gemacht aus Rache wegen dem Madel. Wenn du das sagst, dann bin ich gerettet, dann werde ich mich vorführen lassen zu den Kriminalbeamten, diesen werde ich es dann hineinsagen.
Aber Matthias Geier hielt sich nicht an die Abmachung, sondern meldete alles den Gefängniswachen. Und so flog Lechner auf und damit auch der dritte Teufel, Anton Clementi. Geier selbst hoffte, etwas von der ausgesetzten Belohnung für Hinweise auf die Brandstifter abzubekommen. Zynischerweise hatte er erst durch die Prahlerei von Alois Lechner davon erfahren.
Man wollte schnellstmöglich überprüfen, ob die Angaben von Matthias Geier der Wahrheit entsprachen und konfrontierte Franz Bachler mit einigen Details, vor allem mit den Infos zum dritten Täter Clementi. Er antwortete:
Ich sage nun, dass Anton Clementi auch dabei gewesen ist. Ich habe es bisher nur der alten Clementi-Mutter zuliebe verschwiegen.
Am 29. Juli 1933 wurde Anton Clementi von den Gendarmen bei seiner Arbeit abgeholt. Im Ort war das eine Sensation. Man hatte nicht mit einem dritten Täter gerechnet. Wie tragisch für die arme Familie Clementi. Und obendrein hatte man es ihm einfach nicht zugetraut. Wie schon Bachler war Clementi geständig und schilderte etliche Taten und sagte ebenfalls aus, dass er unter dem Einfluss von Alois Lechner gestanden hatte. Nach der Verhaftung von Lechner und Bachler habe er furchtbare Ängste ausgestanden. Er sollte ja einen weiteren Brand auslösen, um die bereits Verdächtigen zu entlasten. Aber er hatte sich nicht getraut. Diese Verhaltensregel stammte von Alois Lechner. Wenn einer von uns aufkommt, darf keiner den anderen verraten. Wenn einer sitzt, müssen die anderen gleich in der nächsten Nacht Brände stiften. Auch wenn einer nur so bei einem Brand als verdächtig angehalten und wieder ausgelassen wird, so muss einer der anderen am nächsten Abend, wenn er bestimmt weiß, dass der Verdächtige zu Hause ist und hierfür auch Zeugen hat, einen Brand legen. Er hatte Clementi noch aus der Zelle ein Zeichen gegeben, als der einmal mit einem Freund vorbeigegangen war. Aber Clementi hatte keinen Mut dazu. Mit den betroffenen Leuten habe er immer Erbarmen gehabt. Und er dachte auch öfter daran, die Taten anzuzeigen, aber er habe sich vor Lechner und vor der Strafe gefürchtet. Ein Geständnis zu den Mordfällen blieb zunächst aus. Doch die Ermittler erinnerten sich, dass der 1930 ermordete Hans Kruckenhauser im Gasthaus Traube kurz zuvor in Gesellschaft von Lechner und Clementi gesehen worden war. Gemeinsam mit einer weiteren Nachfrage legte man dem Verdächtigen ein Lichtbild der Leiche vor, mit sichtbaren Stich- und Schnittwunden am Hals. Clementi konnte sich nicht beherrschen und begann zu weinen.
»Ich gestehe nun alles.«
Und das tat er. Die Morde, die Überfälle, die schweren Taten konnten nun mit Clementis Geständnis rekonstruiert werden.
Clementis Geständnis erschien glaubwürdig. Die Ermittelnden begaben sich 2 Tage später zum Faktencheck zu Franz Bachler. Einige Details, die er zum Schutze von Clementi auf sich genommen hatte, konnten dabei auch in seinem Sinne berichtigt werden. Doch es ging vor allem um die Morde. Man legte ihm eine Turnerhantel hin, mit der der Mosner Bauer Josef Achreiner getötet worden war. Dazu ein Bild, das seine schweren Kopfverletzungen zeigte. Wie Clementi gestand auch Bachler. Am 1. August 1933 legte dann auch Lechner ein volles Geständnis ab. Am Tag vorher hatte er bei der Vernehmung wiederholt geweint und schließlich gesagt:
»Bringt's mir einen Geistlichen und die Mutter, dann sag ich alles, sonst überhaupt nichts.«
Diesen Wunsch erfüllte man ihm nicht, doch man schickte einen Geistlichen zu ihm. Nach diesem Gespräch gestand der dritte Teufel von Hopfgarten.
Das ganze Ausmaß der Taten lag nun offen. 5 Jahre lang hatten die 3 Teufel von Hopfgarten Brände gelegt, Überfälle begangen, Morde verübt und noch vieles darüber hinaus geplant. Nun war es möglich, etliche Taten der letzten Jahre aufzuklären. Der erste Brand, 23. März 1929, ein Stadel in der Nähe der Kirche. Als Alois Lechner gerade bei einer Musikprobe war, zog Franz Bachler ein Büschel Heu zwischen den Hölzern des nahegelegenen Stadels hervor und zündete es mit ganz normalen Streichhölzern an. Als es zu brennen begann, lief Bachler ins Gasthaus Traube zur Probe, wo er seinem Freund mit einer Geste zeigte, dass alles nach Plan lief. So konnte Lechner als Held Alarm schlagen.
Der zweite Brand, 7. April 1929, ein Schweinestall. Der zweite Brand in einem Schweinestall nur knapp 14 Tage später sollte von Lechner gelegt werden. Beim Gasthaus Krone sei ein richtiges Loch zum Anzünden. Und da das Gebäude so nah an den anderen Gasthäusern Post und Unterbräu lag, könnte es ein richtig großes Feuer geben, das vielleicht sogar den Großteil des Marktes erfasste. Doch dieser Brand wurde von Gästen des Hofes gelöscht.
Der Brand im Kino am 16. April 1929. Nun wollten Alois Lechner und Franz Bachler, so erzählten sie es in den Einvernahmen, endlich ein richtiges Feuer sehen. Lechner wusste von einer unversperrten Seitentür des Kinogebäudes. Schon am Tag vor dem Brand versuchten er und Bachler, dort ein Feuer zu legen. Sie zündeten herumliegendes Papier und brennbares Gerümpel an, doch die Flammen breiteten sich nicht weiter aus. Das wurmte die Brandstifter. Am nächsten Abend nahmen sie aus der Tischlerwerkstätte von Lechners Ziehvater Holzspäne mit und entfachten auf der Kinobühne ein kräftiges Feuer. Auch nach 5 Jahren freute sich Lechner noch über den Brand. Es war schon eine rechte Hetz, sagte er vor Gericht. Und stolz erklärte er, dass er beim Löschen darauf geachtet hatte, dass das Wasser nicht das Feuer traf.
Der Überfall auf Johann Schösser, Mitte Juli 1929. Ab Mitte 1929 gab es eine Zeit lang weniger Brandstiftungen. Das hatte natürlich einen Grund. Alois Lechner und Franz Bachler waren nämlich aus Hopfgarten ins Zillertal gereist. Sie suchten dort eine Anstellung. Diese fanden sie in einer Tischlerei in der Gemeinde Zell. Der Tischlermeister war mit ihren Leistungen allerdings unzufrieden. Tatsächlich gaben sich die beiden keine Mühe. Sie waren nur deshalb ins Zillertal gekommen, weil sie sich vorgenommen hatten, dort Raubüberfälle und Diebstähle zu begehen. Und so drehten sich die Unterhaltungen der beiden und ihr gesamter Ehrgeiz nur um das Planen der Taten und das Ausspähen geeigneter Ziele. In dieser Zeit hatte Lechner stets einen 30 cm langen Knüppel bei sich. Doch es war Bachler, der zuerst Gewalt anwendete. Er saß bei einem Bier in einem Gasthaus. Da bemerkte er, wie ein älterer Bauer seine Zeche bezahlte und dabei tiefe Einblicke in seine Geldtasche erlaubte. Einige 100-Schilling-Noten waren darin, eine heute etwa 425 Euro wert. Dieser Bauer war Johann Schösser. Bachler verfolgte den Mann hinaus aus dem Gasthaus und überholte ihn kurz vor einer Weggabelung außerhalb der Sichtweite anderer Häuser. Dort lauerte er Johann Schösser auf, packte ihn unvermittelt, sobald er um die Ecke bog, und würgte ihn. Als der Mann sich nicht mehr rührte, stahl Bachler ihm sein Portemonnaie aus der Hosentasche. Dann versuchte er, den vermeintlich Toten vom Weg wegzuziehen. Er stolperte aber und beide rutschten den Berghang am Wegesrand hinunter. Dort ließ Bachler sein Opfer liegen und machte sich davon. Als er seine Tat Alois Lechner erzählte, war der zunächst ganz begeistert.
»Herrgott, hast du erschneit«,
lobte er seinen Kumpanen. Doch dann gab er zu bedenken, ob der Schösser wirklich tot wäre. Lechner hatte nämlich den Aberglauben gehört, dass sich das letzte Bild, das ein Sterbender sieht, in dessen Netzhaut einbrennt und man so den Mörder identifizieren könnte. Sie wollten zum Tatort zurück und ihm die Augen ausstechen, trauten sich aber nicht. Denn vielleicht war Johann Schösser schon entdeckt worden. Die Sorgen waren rasch vergessen, als man sich über das Raubgut von 370 Schilling freute. Heute wären das über 1500 Euro. Lechner schmiedete direkt neue Pläne. Er wollte ein Geschäft neben der Tischlerei ihres Meisters überfallen. Er hatte beobachtet, dass die junge Verkäuferin oft allein dort war und sicher leicht umzubringen wäre. »Das Mädel putz ich mit einer Hand her«, meinte Lechner. Bachler hingegen hatte seine Tat noch nicht vergessen und wartete mit einiger Unruhe auf das Begräbnis von Johann Schösser. Aber man hörte und vernahm nichts davon. Etwa eine Woche später traf Franz Bachler dann beinahe der Schlag, als ihm bei einem Spaziergang der Mann begegnete, den er für tot hielt. Der Bauer musterte Bachler etwas argwöhnisch, hatte ihn jedoch nicht wiedererkannt. Dennoch verließen die beiden Unruhestifter zwei Wochen später das Zillertal, um nach Vorarlberg zu reisen. Dort bekamen sie Arbeit in einem Zementwerk. Nach gesundheitlichen Problemen Lechners kehrten die Männer schließlich getrennt voneinander nach Hopfgarten zurück.
Der Überfall auf Leo Müllauer am 8. August 1930. In seiner neuen alten Heimat begann Lechner bald weitere Pläne zu schmieden. Man musste schließlich an Geld kommen. Es begann wieder mit Bränden. Bachler war mittlerweile ebenfalls zurückgekehrt. Auch Clementi war bereits mit von der Partie. Er hatte bis dahin an zwei Brandstiftungen mitgewirkt. Als Lechner einmal in der Wohnung von Clementi ein paar Turnerhanteln entdeckte, meinte er, Herrgott, das wäre das richtige Werkzeug, um einen zu erschlagen. Man müsste es so angehen wie im Zillertal, nur das Opfer halt wirklich umbringen. Am 8. August 1930 saßen Alois Lechner und Anton Clementi gerade im Gasthaus Oberbräu, als der Bahnangestellte Leo Müllauer auftauchte. Er war auf der Durchreise. Müllauer kam mit der Kellnerin auf Musik zu sprechen, sie gab ihm ihre Zither und er spielte darauf. Dem Reisenden gefiel das Instrument so gut, dass er es kaufen wollte, zumindest hatte er das überlegt. Für Lechner und Clementi ein sicheres Indiz, dass der Mann einiges an Bargeld bei sich hatte. Wer etwas kaufen will, musste Geld haben. Sie holten aus Clementis Wohnung eine der Turnerhanteln und legten sich in einiger Entfernung zum Gasthaus bei einer Abzweigung, die Leo Müllauer passieren würde, auf die Lauer. Um Mitternacht verließ der das Wirtshaus und machte sich auf den Heimweg. Als ihm dann zwei Burschen begegneten und nach dem Weg ins Kugeltal fragten, war er nicht misstrauisch und lud die beiden ein Stück gemeinsam zu gehen. Lechner hatte Clementi zuvor befohlen, er solle Leo Müllauer mit der Hantel niederschlagen. Doch der traute sich nicht. Da schlug Lechner selbst mit einem wuchtigen Hieb zu. Leo Müllauer fiel der Länge nach hin und regte sich nicht mehr. Alois Lechner und Anton Clementi durchsuchten den Bewusstlosen und nahmen seine Geldbörse an sich. Als sich Müllauer zu regen begann, schlug erst Clementi, dann Lechner mehrmals auf dessen Kopf. Nun bestand für sie kein Zweifel mehr, der Mann war sicher tot. So warfen sie ihr Opfer den Abhang am Wegesrand hinunter. Clementi säuberte die Hantel vom Blut, während Lechner mit einem Messer bereitstand, um jeden niederzustechen, der zufällig vorbeikam. An einer beleuchteten Stelle beim nahen Elektrowerk inspizierten sie dann ihre Beute. Es waren lediglich 26 Groschen. Eine herbe Enttäuschung für all die Mühe. Und die Bestürzung war noch größer, als sie einige Zeit später bei der Hopfgartner Trafik auf ihr eigentlich totgeglaubtes Opfer trafen.
Herrgott, die Toten stehen auf,
meinte Clementi. Leo Müllauer selbst hatte keine Erinnerung an das Ereignis. Er war am nächsten Morgen zu sich gekommen, hatte sich den Abhang hinaufgeschleppt und war unter Aufbietung seiner letzten Kräfte zum nächsten Haus gekrochen, wo ihm geholfen wurde. Ein Glück für die beiden mordlüsternen Burschen. Dem armen Leo Müllauer war dennoch kein ruhiger Tod vergönnt. 1951, fast 20 Jahre später, wurde er von einem Zug überfahren.
Der Mord an Hans Kruckenhauser, 7. September 1930. Der 41-jährige Hans Kruckenhauser wurde im September 1930 ermordet an einem Futtertrog aufgefunden. Bevor das geschah, hatte es eine nächtliche Begegnung der Täter mit einem Zeugen gegeben, die nun ans Licht kam. Der Ziehvater von Alois Lechner traf in seiner Funktion als Gemeindepolizist auf seinen Sohn. Der war gemeinsam mit Anton Clementi unterwegs. Der Polizist fragte sie, ob beim Badelgasthaus noch Licht brennen würde, woraufhin Lechner log und meinte, es wäre dort nichts mehr an. Wie sich später in den Einvernahmen herausstellte, hatte der Vater die beiden dabei überrascht, wie sie gerade am Brunnen ihre Hände und die Mordwaffe von Blut reinigten. Da beobachtet worden war, dass Lechner, Clementi und Kruckenhauser noch bis 1 Uhr in einem anderen Gasthaus zusammengesessen hatten, wurden beide als Zeugen vernommen. Sie konnten sich aber glaubhaft damit herausreden, dass sie ja vor Hans Kruckenhauser gegangen waren. Das stimmte auch. Was beide allerdings nicht sagten, sie warteten vor dem Gasthaus auf ihr Opfer. Lechner meinte, bei ihm eine 20-Schilling-Note gesehen zu haben. Und so überredeten sie Kruckenhauser, mit ihnen einen Abstecher in eben jenes Gasthaus Badel zu machen, nachdem der Vater später fragte. An der Wegkreuzung zum Wirtshaus angelangt, packte Lechner sein Opfer und warf es zu Boden. Dabei muss Hans Kruckenhauser wohl ohnmächtig geworden sein. Die Täter wollten diesmal auf Nummer sicher gehen. Clementi reichte Lechner sein Messer. Dieser packte Kruckenhauser, der sich inzwischen wieder hochgerappelt hatte, an den Hahn und rammte ihm das Messer in den Hals. Mehrmals stach er zu und zog die Klinge tief in Hals und Rachen seines Opfers, sodass der Kopf kaum mehr am Rumpf saß. Dann begann Alois Lechner, den Toten nach Wertsachen zu durchsuchen. Er kam allerdings nicht weit, denn es näherten sich zwei Personen und so flüchteten sie die Straße hinunter. Als sie gerade die Blutspuren wegwuschen, hielt Lechners Ziehvater bei ihnen. Lechner log ihn über das Licht im Badelgasthof an, um zu vermeiden, dass der Vater auf dem Weg dorthin die Leiche fand. Clementi erzählte später, er hätte Lechner gefragt, was er getan hätte, wäre sein Ziehvater weitergegangen. Darauf hätte Alois Lechner ohne zu zögern gemeint:
Den hätte man auch wegputzen müssen.
Zynischerweise war Lechners Ziehvater von der Gemeinde auch als Totengräber angestellt. Und er wiederum trug seine Mündel auf, sich um Kruckenhausers Leichnam zu kümmern. So war es Alois Lechner, der den Toten waschen, in den Sarg betten und sein Grab ausheben musste. Am Friedhof kam dann auch Franz Bachler vorbei und sagte spöttisch, ganz interessant, zuerst umbringen und dann das Grab machen.
Der Mord an Barbara Stöckel am 11. Oktober 1931. Die Tragödie um Barbara begann mit einer Liebschaft. Sie und der 10 Jahre jüngere Anton Clementi hatten miteinander angebandelt. Beide arbeiteten zu dieser Zeit in der Ziegelei von Hopfgarten. Als Barbara Clementi dann sagte, sie wäre schwanger, brachte ihn das in eine peinliche Lage. Er befürchtete, seine Mutter würde ihm den außerehelichen Verkehr vorwerfen und abgesehen davon wollte er keine Alimente zahlen. Alois Lechner und Franz Bachler machten sich ohnehin schon über die Beziehung lustig. Als sie von der Schwangerschaft erfuhren, meinte Bachler, die Barbara sollte doch abtreiben. Aber Clementi meinte zu wissen, dass sie das nicht tun würde. Und Lechner sagte direkt, man sollte sich der lästigen Frau gleich ganz entledigen, sprich sie umbringen. Lechners erste Idee war, Barbara in der Fabrik in eine der Maschinen zu stoßen, wenn sich ein günstiger Moment bot. Das schien ihnen dann aber doch zu riskant. Wochenlang diskutierten sie die Mordmöglichkeiten. Die drei einigten sich schließlich darauf, Barbara Stöckel zu erwürgen und ihre Leiche dann in einem Heustadel aufzuhängen, es also wie Selbstmord aussehen zu lassen. Ihre Spuren wollten sie verwischen, indem sie den Stadel anzündeten. Lechner erklärte sich sofort bereit, das Würgen zu übernehmen. Bei ihrem ersten Anlauf verabredete sich Anton Clementi mit Barbara Stöckel. Die hatte dann aber doch keine Zeit und so kam Clementi alleine zum Stadel, in dem Bachler und Lechner bereits warteten. Besonders Lechner war sauer und machte Clementi Vorwürfe. Am nächsten Tag, Sonntag, sollte es sicher klappen. Die drei waren den Tag über damit beschäftigt, sich in etlichen Gasthäusern ein Bier nach dem anderen zu genehmigen. Da meinte Lechner, er müsse später im Nachbardorf musizieren und könnte heute nicht. Bachler und Clementi wollten den Mord aber weiterhin durchziehen und Bachler bot an, das Erwürgen zu übernehmen. So verabredete sich Anton Clementi mit Barbara Stöckel und traf sie kurz nach 19 Uhr am 11. Oktober. Während sie zum Stadel gingen, küsste er sie noch mehrmals. Das erzählte er zumindest später im Gerichtssaal, woraufhin der Richter meinte,
das war wohl ein Judaskuss.
Beim Heustadel angekommen, stieg Barbara Stöckel auch gleich hinein. Im Dunkeln wartete Bachler schon auf sie. Kaum war sie eingetreten, sprang er sie von hinten an, umschloss ihre Kehle und würgte sie, während er sie ins Stroh drückte. Im ersten Moment dachte sie noch, Anton Clementi würde im Liebesspiel über die Stränge schlagen.
»Toni, nicht so«,
rief sie, dann aber begann sie zu schreien, ehe Bachler ihre Rufe erstickte. Clementi lief währenddessen im Stadel auf und ab und schaute, ob niemand zufällig vorbeikam und die Geräusche und Rufe hörte. Dann aber hatte Bachler Barbara schon bis in die Besinnungslosigkeit gewürgt. Bevor sie wieder zu sich kam, legten die Männer ihr eine vorbereitete Schlinge um. Damit knüpften sie Barbara an einem der Dachbalken auf und machten sich aus dem Staub. Bachler fiel ein, dass sie ja eigentlich abgemacht hatten, den Stadel anzuzünden. Er drehte also um und warf Streichhölzer ins Heu. Doch das Feuer erlosch und so musste er ein drittes Mal zum Stadel zurück, um es diesmal richtig zu machen. Clementi ließ sich derweil im Gasthaus Michelwirt sehen. Bachler verbrachte den restlichen Abend bei seiner Mutter und Lechner spielte ja im benachbarten Dorf bei einem Ball auf. Er erfuhr erst bei seiner Rückkehr vom Erfolg der Mordaktion. Anton Clementi hingegen war auch bei der Löschung des Feuers dabei. Er war es sogar, der mit den anderen Feuerwehrleuten jubelnd die verkohlte Leiche aus dem Stadel zog. Wenn ihr euch erinnert, in der ersten Folge, man hatte ja da noch gedacht, dass der Brandstifter, nachdem alle suchten, sich dort selber in eine Falle gelockt und angezündet bzw. bei dem Anzünden gestorben war. Zum Mord meinte Bachler während des Prozesses übrigens,
ich mache keine Detaillierungen. Der Clementi hat mich gebeten, dass ich sie umbringe, denn es ist mir gleich, ob ich eine Katze oder einen Menschen umbringe. Der Lechner hat gesagt, ich muss für ihn einspringen. Ich war mehr aufgeregt als der Clementi. Wenn sie nur einen Huster getan hätte, wäre nichts geschehen. Der Mord am Moosnerbauern am 4. April 1933. Zum Kirchenbrand vom 14. Juni 1932 haben wir in den frühen Geständnissen dieser Folge schon alle Details gehört. Die nächste große Tat war also der Mord am Moosnerbauern am 4. April 1933. Als Josef Achreiner sich aus seinem Streifzug durch die Gasthäuser des Ortes befand, war er dabei nicht unbeobachtet geblieben. Alois Lechner hatte mitbekommen, dass der Moosnerbauer seinen Stier verkauft hatte und nun durch die Gasthäuser zog. Er beauftragte Bachler mit dem Mord an Achreiner. Der ließ sich von Clementi als Mordwaffe eine Turnerhantel bringen. Gegen 9 Uhr abends legte er sich auf die Lauer und wartete bis kurz nach Mitternacht, als Achreiner endlich seinen Heimweg antrat. Bachler passte ihn am Rande des Ortes ab. Achreiner grüßte noch, als Bachler an ihm vorbeiging. Da holte der bereits aus und versetzte dem ahnungslosen Bauern einen schweren Schlag gegen die linke Schläfe. Achreiner fiel zu Boden. Offenbar war er aber nur kurz bewusstlos. Nach Aussage von Bachler kroch er durch einen Zaun und stolperte dann den dahinterliegenden Graben entlang, ehe Bachler hinterherkam. Als er den Fliehenden eingeholt hatte, versetzte er ihm 2 Schläge mit der Hantel auf den Hinterkopf. Auf allen Vieren robbte Achreiner noch ein Stück weiter, bis Bachler wieder über ihm war. In Todesangst rief er:
»Ja, willst mich denn ganz umbringen?«
Dann hämmerte Franz Bachler seinem Opfer die Hantel mindestens 20 Mal gegen den Kopf, bis Achreiner keinen Laut mehr von sich gab. Den regungslosen Körper schleppte der Täter dann rund 40 Meter hinunter bis zum Ufer der Ache. Dort, halbwegs von neugierigen Blicken geschützt, durchsuchte Bachler den Toten nach Wertgegenständen. Er fand 1 Schilling und 70 Groschen. Danach schleifte er den Ermordeten ins Wasser und überließ ihn der Strömung, die die Leiche weitere 40 Meter flussabwärts trieb. Nun säuberte Bachler die Hantel im Flusswasser und ging nach Hause. Dort versteckte er das Mordwerkzeug in einem Koffer, den er einige Tage später Clementi übergab. Erst am kommenden Morgen bemerkte er, dass seine Schuhe und Kleider voller Blut waren. Dabei war auch seine Mutter mit im Raum. Er erzählte ihr, er wäre unwissentlich mit einer Blutspur in Berührung gekommen, als er in der Gegend um die Ache unterwegs gewesen war. Diese Geschichte erzählte er später ja auch den Kriminalbeamten, was ihm schließlich zum Verhängnis werden sollte. Lechner war es dann, der sich in der Nähe der Ermittler aufhielt, als die Fußspuren rund um den Tatort am niedergebrannten Stadel sicherstellten. Er befahl Clementi, dem gelernten Schuhmacher, er solle sofort Bachlers Schuhe umarbeiten, damit man keine Übereinstimmung finden konnte. Und er verstreute in der Nähe des Tatortes heimlich Pfeffer, damit die Spürhunde keine Fährte aufnehmen konnten.
Ein Mordversuch im Sommer 1932. Franz Bachler hatten die entdeckten Blutspritze aber doch unsicher gemacht. Er dachte an seine arme, tief betroffene Mutter, der er eine belastende Aussage ersparen wollte. Also packte er weiter aus. Denn was niemand außer den 3 Mordgesellen wusste, war, dass sie bereits im Sommer 32 einen Versuch unternommen hatten, Achreiner zu töten. Damals hatte Lechner beobachtet, wie der Bauer mit einer 100-Schilling-Note beim Wirt bezahlte. Die Gier war geweckt. Lechner vermutete, dass Josef Achreiner bestimmt noch mehr solche Scheine dabei hatte. Er wies Bachler an, Wache zu halten und holte sich selbst ein Messer. Gemeinsam begaben sich die beiden dann zu einem kurzen Wegstück, von dem sie wussten, dass es die Moosner Bauern gerne als Abkürzung benutzten. Nach einer halben Stunde sahen sie Josef Achreiner in ihre Richtung kommen. »Du reißt ihn nieder und ich steche ihm das Messer in die Gurgel«, sagte Lechner zu Bachler. Doch so weit sollte es nicht kommen. Denn just an diesem Tag nahm Achreiner den längeren, aber bequemeren Grafenweg zu seinem Hof und nicht die Abkürzung. Und am helllichten Tag auf der offenen Straße trauten sich die beiden Übeltäter nicht zuzuschlagen. So kam Josef Achreiner noch knapp ein Jahr mit dem Leben davon.
Auf der Lauer am Salvenberg, Anfang 1932. Zudem kam noch ein weiterer Plan ans Licht, diesmal nach Aussage Lechners. Anfang 1932 hatte der sich so sehr mit seinem Ziehbruder zerstritten, dass der Vater ihn kurzerhand rauswarf. Der Sohn durfte zwar weiterhin in seinem Zimmer schlafen, für alles andere fand er aber bei seinem Spießgesellen Franz Bachler Unterschlupf. In diesen Tagen verdienten die Männer sich mit Diebstählen ihren Lebensunterhalt und gingen fleißig wildern. Als sie an einem Sonntagnachmittag an den bewaldeten Berghängen des Salvenberges entlang marschierten, entdeckten sie in der Ferne einen Bauern. Sie beschlossen, den ahnungslosen Mann zu erschießen und anschließend auszurauben. Niemand würde ihnen das nachweisen können. Sie pirschten sich also tiefer in den Wald hinein und warteten darauf, dass der Bauer weiter in ihre Richtung wandern würde. Doch zum Glück für den Bauern nahm der eine andere Route und so warteten die verkappten Mörder umsonst.
Als man in Hopfgarten von den Taten der drei Spießgesellen erfuhr, fragte man sich noch lange danach, ob sie wirklich alle, auch die nur geplanten Verbrechen, zugegeben hatten. Denn viele erinnerten sich nun an Begegnungen mit Lechner, Bachler und Clementi, die ihnen damals nicht weiter seltsam vorkamen, im Nachhinein aber doch recht unheimlich waren. Etliche Hopfgartner waren überzeugt, dass sie nur glücklicher Zufall davor bewahrt hatte, ebenfalls Opfer zu werden. Das lässt sich naturgemäß nicht belegen oder widerlegen. Zumindest einen weiteren Mordplan plauderte Lechner jedoch aus, wenngleich der auch eher unfreiwillig an die Öffentlichkeit gelangte. Das missglückte Bahnunglück. Lechner hatte immer ärgere Zerstörungsfantasien. Im Oktober 1932 kam ihm eine besonders verhängnisvolle Idee. Gegen 10 Uhr am Abend machte er sich auf ins nahe Hopfgarten gelegene Windautal. Denn dort führte die Eisenbahnstrecke entlang und mit einer 40 Meter hohen Brücke über das Tal hinweg. Lechners finsterer Plan: Er wollte den nächsten Zug zum Entgleisen bringen, sodass dieser über die Brücke in die Tiefe stürzte. Dazu legte er ein Hindernis auf die Gleise. Doch Züge aus beiden Richtungen kamen unbeschädigt davon. Enttäuscht zog Lechner ab. Doch noch gab er nicht auf. Das nächste Mal wollte er eine der Schienen losschrauben und verbiegen, damit der Zug entgleiste. Da würde sicher niemand überleben. So zumindest berichtete Franz Bachler von den Fantasien seines Freundes. Bis jemand vor Ort wäre, hätten sie ja genug Zeit, die Passagiere auszurauben. Doch die Komplizen fanden Lechners Plan zu waghalsig und so verfolgten sie das Vorhaben nicht weiter. Da die Geschichte erst aufkam, als Alois Lechner einem Mithäftling davon erzählte, während der Prozess schon lief, wurde der versuchte Anschlag nicht in das Gerichtsverfahren aufgenommen.
Und damit befinden wir uns vor Gericht. Rund 5 Jahre und 3 Monate nach der ersten Brandstiftung begann der Prozess am 17. Juli 1934. Vollmundig angekündigt von der Innsbrucker Tageszeitung.
Heute stehen 3 junge Burschen vor dem Innsbrucker Schwurgericht. Ihre Namen werden in die Kriminalgeschichte eingehen, mit blutroten Lettern werden sie darin verzeichnet werden.
Besonders emotional soll wohl der Staatsanwalt aufgetreten sein. Er sprach von einem Aufatmen und dem Abfallen eines furchtbaren Druckes durch die Ergreifung. Demgegenüber stand das abgebrühte Auftreten der 3 Beschuldigten. Freimütig und ohne Anzeichen von Reue sagte etwa Rädelsführer Alois Lechner:
Wenn wir alles, was wir im Sinn gehabt haben, ausgeführt hätten, wäre in Hopfgarten überhaupt niemand mehr am Leben.
Obwohl die Presse einen Sensationsprozess heraufbeschwor, wurde die Verhandlung bald von anderen Ereignissen überschattet. Eine Woche nach Verhandlungsbeginn wurde in Wien der diktatorisch regierende Bundeskanzler Dollfuß im Zuge des Juliputsches ermordet. In aller Kürze, das war der Versuch der Nationalsozialisten, in Österreich an die Macht zu kommen. Letztendlich scheiterte der Staatsstreich. Doch in einigen Bundesländern kam es in den folgenden Tagen zu heftigen Gefechten zwischen Putschisten und loyalen Kräften. Auch wenn es in Tirol weitgehend ruhig blieb, war doch der Juliputsch das bestimmende Thema dieser Tage und nicht die Verhandlung gegen die drei Feuerteufel. Im Zentrum des Prozesses stand die Frage, ob die Angeklagten für ihre Taten auch verantwortlich waren. Besonders der Verteidiger von Alois Lechner meinte, dass sein Mandant nicht ins Gefängnis, sondern in eine psychiatrische Klinik gehören würde. Ins gleiche Horn stieß auch der Verteidiger von Anton Clementi. So wurden mehrere Psychiater als Sachverständige mit einem Gutachten beauftragt. Deren Meinung aber sah zumindest für Lechner entschieden anders aus.
Bei den Beschuldigten kann von einer Geisteskrankheit keine Rede sein.
Veranlagung und Charakterbildung hätten Lechner zu einem gefährlichen Feind der menschlichen Gesellschaft gemacht.
Ihm fehlt jedes sittliche Empfinden. Mitleidlos, grausam und roh, dabei aber auch schlau und gewandt, trieb ihn seine Freude, sich gegen Recht und Ordnung aufzulehnen, stets zu neuen, verbrecherischen Taten.
Bachler und Clementi wären dagegen eher Mitläufer gewesen. Man könne aber nicht sagen, dass sie zum willenlosen und unverantwortlichen Werkzeug geworden sind. Alle drei seien strafrechtlich voll verantwortlich. Clementi sei zwar geistig etwas zurückgeblieben, allerdings nicht so schwer, dass man von einem krankhaften Schwachsinn sprechen könnte. Während des Prozesses machte er sich vor seinen Komplizen unbeliebt. Er beharrte darauf, aus Angst mitgemacht zu haben, was ihn für die anderen zu einem Verräter machte. Nur gut 2 Wochen dauerte das Verfahren. Am 1. August 1934 verkündete der Richter das Urteil gegen die drei jungen Männer. Lebenslanger, schwerer Kerker, verschärft durch Dunkelhaft an mehreren Tagen im Jahr.
Was aus den dreien wurde, darüber gibt es nur bruchstückhafte Informationen. Wir wissen, dass sie in die Strafanstalt Steinach Niederösterreich gebracht wurden. Auch ist ein Brief erhalten geblieben, den Lechner an den Bürgermeister von Hopfgarten geschrieben hat. Der liest sich recht reumütig und Lechner spricht sich darin für seinen Ziehbruder aus, den der neue Bürgermeister doch bei der Zuteilung der Arbeit nicht vergessen solle. Eine Reaktion darauf ist uns aber nicht bekannt. Die nächste Information ist, dass die drei nach und nach aus der Haftanstalt Stein in das als weniger streng geltende Gefängnis nach Garsten verlegt wurden. Dort starb Bachler 10 Jahre später im Juni 1943. Am 10. Jänner 1944 starb Anton Clementi im Konzentrationslager Mauthausen, in das er inzwischen gebracht worden war. Die Spur von Alois Lechner hatte sich da schon verloren. Man vermutet, dass auch er in Mauthausen umkam. Damit endet die unrühmliche Geschichte der drei Teufel von Hopfgarten.
Nun sind wir auch schon beim Trivia- und Meinungspart angelangt und ein paar Details rund um die Teufel von Hopfgarten haben wir euch heute mitgebracht. In den 90er Jahren machte Hopfgarten durch neue Feuerteufelattacken von sich reden. Diesmal war der Schuldige ein 23-jähriger Feuerwehrmann. Gleich 3-mal innerhalb einer Nacht hatte er Feuer gelegt und dabei Schäden in Höhe von rund 3 Millionen Schilling verursacht. Ebenfalls noch in den 90er Jahren sorgte die Aufführung des Theaterstücks »Die drei Teufel« von Felix Mitterer für einige Aufregung. Für die Freilichtspiele im Ort war der Tiroler Autor mit einer Inszenierung des Stoffes beauftragt worden. Nicht ohne Protest, denn vor Ort fürchtete man einen Imageschaden, der den Tourismus bedrohen könnte. Aufgeführt wurde das Stück 1999 letztlich doch und soweit wir wissen, ist das große Image-Desaster ausgeblieben. Übrigens, und das ist Trivia aus unserem eigenen Nähkästchen, haben wir zu dem Fall auch noch eine Zuschrift bekommen, und zwar von Konstantin via Instagram. Und er hat uns tatsächlich erzählt, dass wir ihm mit unserer Schilderung hier Kontext zum Familienbesitz geben konnten. Denn seiner Familie gehört heute das damalige Gasthaus Traube. Und wir dürfen euch in unserer Galerie und Story später sogar ein Bild von Umbauarbeiten zeigen. Und Konstantin hat uns geschrieben, dass man sich in der Familie schon gewundert hat, was da eigentlich los war, weil Teile von dem Gebäude so rußgeschwärzt waren. Und da konnten wir die Aufklärung liefern.
Das ist gar erfreulich.
Schön, dass du mit so viel Elan dabei bist.
Ja, da freuen wir uns doch, wenn bei diesen historischen Fällen, die wir aufarbeiten, trotzdem noch für manche Leute was Neues dabei ist. Super. Was mir bei der ganzen Recherche immer wieder im Kopf war, als ich versucht habe, mir diese Charaktere vorzustellen von den drei Feuerteufeln. Vielleicht kennt es jemand von euch oder hat sogar gelesen, es gibt davon ja auch mittlerweile eine Serie, ist das Buch Terror von Dan Simmons. Da geht es um diese Polarexpeditionen, oder nicht Polar, aber um diese Expeditionen auf der Suche nach der Nordwestpassage im 19. Jahrhundert. Und da gibt es eben das Schiff Terror, und auf diesem Schiff, da dient, zumindest in dem Buch, ein gewisser Cornelius Hickey. Und ohne jetzt zu sehr zu spoilern, weil ich dieses tolle Buch nicht verraten möchte, dieser Cornelius Hickey spielt eine ganz besondere Rolle darin, und diese verschlagene Art, wer es kennt, wird es vielleicht jetzt vor seinem geistigen Auge haben, genau so stelle zumindest ich mir den Alois Lechner vor.
So richtig giftig.
Ja, dieses, man kennt auch das Wort gemeingefährlich. Und diese Kombi, die finde ich, passt hier sehr gut.
Und die beiden zündeln, das ist jetzt auch ein kleines Wortspiel, aber sie zündeln auch sehr gerne. Also nicht nur mit Feuer, sondern der Hickey halt vor allem im sozialen Kontext. Und der Lechner hat ja auch, sagen wir, die Fähigkeit gehabt, Leute so auf seine Seite zu bringen, wo man sich bei beiden Charakteren fragt, wieso gehen die da mit? Also das ist ja eigentlich auch für die gefährlich, und das ist ja auch nicht attraktiv, sage ich mal, mit so jemandem mitzugehen. Vor allem, weil die Aussagen ja auch sind, dass sie alle Angst vor ihm hatten. Und so ähnlich ist es mit dem Hickey auch.
Ja.
Wobei ich auch sagen muss, bei diesen Verbrechen, bei den schwereren Verbrechen, auch bei den körperlichen Aspekten, ist ja der Bachler auch ganz vorne mit dabei. Da ist der Lechner ja eigentlich der, der weniger angestellt hat.
Ja, aber doch eher durch Zufall. Also sie waren alle mordbereit, Bachler und Lechner vorweg. Aber auch der Clementi, der hat ja als sie dann den einen auf der Straße liegen hatten und der kam wieder zu sich, hat der ja auch volle Kante draufgehauen. Also die nehmen sich schon alle nichts. Aber trotzdem haben wir diese Hierarchie drin mit dem Lechner, der der große Anführer ist, der Bachler hinterdrein, und dann irgendwann folgt Clementi. Aber du hast recht, es fügte sich dann so, dass der Bachler bei diesen ganzen körperlichen Taten doch immer oder letztendlich die meisten in Anführungszeichen verübte. Das stimmt.
Und emotionale Ausbrüche bei den Verhören hatten sie alle? Also egal wie schlimm die Taten sind, die jemand begeht. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass da auch ein emotionaler Stress irgendwie hintersteht. Das haben sie ja auch alle irgendwie dann gezeigt in diesen Einvernahmen. Aber der Lechner ist der Einzige, der nicht die Mitläuferkarte gezogen hat. Das kann natürlich auch alles eine Verhörtaktik sein, beziehungsweise andersrum eine Aussagetaktik, damit man sich selber rausredet und sagt, der andere war's. Aber das ist mir nur in diesem Trio-Konstrukt aufgefallen.
Ja, das stimmt. Wobei ich beim Lechner eben glaube, dass er sich für so überlegen fühlt, dass er gar nicht auf die Idee kommt, sich den anderen beiden unterzuordnen.
Ich finde auch seinen Brief interessant.
Ja, mit welcher Selbstverständlichkeit er A, davon ausgeht, dass der Matthias Geier, sein Zellenhäftling, das weitergibt. Ich meine, der schreibt ja quasi nieder sein Geständnis. Also, Verzeihung, aber so dreist dumm, um wieder eine schöne Wortkombi zu haben, muss man auch mal sein. Und dann davon auszugehen, dass sich für ihn selbstverständlich der Bachler opfern wird, das ist schon eine Art von Egozentrik.
Ich wüsste zu gerne, was dann in den Köpfen vorgeht. Das ist ja, als wenn ich sage, hey Hubertus, ich habe was angestellt, sag du mal, du warst das.
Machst
das ist
dauernd.
Doch für uns beide, nein. Das ist doch für uns beide ganz toll, Hubertus. Wenn du einfach alles auf dich nimmst und ich bin frei, wie schön. Oder?
Also mir kommt das sehr bekannt vor, diese Konstellation. Was mir noch aufgefallen ist, und das ist nur Spekulation, deswegen natürlich in Anführungszeichen zu setzen, aber wir haben einmal die Situation mit dem blutverschmierten Bachler, der da vor seiner Mutter herummarschiert, bevor er merkt, dass er eben wirklich Blutflecken an seiner Kleidung, seinen Schuhen hat, und dann die Mutter noch drauf anspricht und die das wegignoriert. Und dann haben wir den Gemeindepolizisten, den Ziehvater vom Alois Lechner, der weiß, dass gerade irgendwas vor sich geht, dass Brandstiftungen sind, dass ungeklärte Taten begangen werden etc. Und der dann den Lechner mit Kumpanen da sieht in dieser einen Nacht, okay, gut, da vermutet man vielleicht noch nichts Schlimmes, die haben ihn ja auch angelogen, damit er eben nicht zu dem Gasthaus geht, aber am nächsten Tag muss dem doch aufgefallen sein, Moment mal, genau dort, wo der Tote lag, da kam doch mein Ziehsohn her mit seinem Kumpel. Und auch dort ist uns nichts weiter überliefert, dass die vielleicht nochmal miteinander gesprochen hätten. Und wie gesagt, das ist nur eine Theorie, aber natürlich will man nicht, dass die Nächsten, dass die Kinder in so eine Sache mit hineingeraten. Vielleicht sieht man dann mal sehr angestrengt bewusst weg. Ist mir zumindest so beim Recherchieren in den Sinn gekommen, ohne dass ich dafür einen Beleg hätte.
Ja, das stimmt. Der Ziehvater müsste zumindest mal kurz gedacht haben, hoppala, als er gemerkt hat, dass vor dem Gasthaus, zu dem er in der Nacht gehen wollte, ein Toter lag.
Ja, wobei man könnte natürlich auch argumentieren und sagen, man nimmt einfach nicht an, dass die Verwandten das sind. Man kommt nicht auf die Idee, für uns sind die ja alle sehr neutral, die Personen, und wir haben keine emotionale Bindung. Aber für den waren das ja, oder für die Mutter war das, sind ja die Kinder. Und man kommt nicht auf die Idee. Man nimmt natürlich dann gleich die Argumentation, die einfachste, dass die heißt, ja, ich habe zufällig da irgendwie ein paar Blutspritze abbekommen, als ich danach am Tatort war, oder wir haben nichts gesehen. Mag auch sein, dass sie wirklich nichts vermutet haben.
Ermitteln konnten wir auch. Eine Sache wollen wir nicht vergessen, nämlich unser Gewinnspiel. 50 Folgen von True Crime Austria und ihr seid dabei, das freut uns riesig. Deswegen haben wir auch sehr gern auf eine Anfrage von Magnificum reagiert. Die machen Krimispiele für zu Hause und wir haben natürlich eines davon gespielt, nämlich das Dinner, die Arie der alten Dame, und so klang das zwischenzeitlich.
So, was haben wir denn da? Ganz viele Sachen. So, wir haben einen Brief bekommen vom Polizeikommissariat Bremer-Burgen von Hauptkommissarin Hanna Dreyer. Bezüglich ihrer Mitarbeit am Fall Agneta Helwig. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, da unsere aktuelle krankheitsbedingte Personalknappheit zunehmend kritischer wird, bin ich froh, dass wir mit Ihnen aus dem Außenbezirk eine adäquate Unterstützung hinzuziehen durften. Ich frage nur kurz zwischen, ist das da abspielbar? Ist ja auch manchmal so bei solchen Abenteuerspielen.
Hier gibt es ein Hörspiel-Intro.
Dann machen wir das. Dann lese ich nicht weiter vor.
Und wir schauen mal, ob die Qualität hier ausreicht, wenn wir es quasi über den Laptop abspielen und das dann aufgenommen wird, oder ob wir es nachher dann hineinschneiden.
Bremer-Burgen, Samstag, 21. Mai, 20.30 Uhr, in einer Notrufzentrale irgendwo im Norden Deutschlands. Lars Krüger starrte konzentriert auf sein Smartphone. Entgegen der Statistik war die Schicht des jungen Mannes aus Bremer-Burgen in der zuständigen Notrufzentrale auffällig ruhig verlaufen, obwohl Wochenende und dazu noch Vollmond war.
Tetris im Smartphone.
Ah, verdammt, nicht schon wieder.
Lars Schichtwechsel stand unmittelbar bevor. Sein Feierabend war also zum Greifen nahe. Doch dann ging um 20.31 Uhr ein Notruf bei ihm ein. Er legte das Smartphone beiseite und nahm den Anruf geschwind entgegen.
Notrufzentrale Bremer-Burgen, Sie sprechen mit Lars Krüger. Was kann ich für Sie tun?
Bitte, bitte, Sie müssen dringend kommen, es ist was Schreckliches passiert. Ich bin Frau Sartorius, Anuka Sartorius. Ich bin an der folgenden Adresse, an der Lehre 4 in Bremen-Burgen. Wir brauchen unbedingt einen Rettungswagen. Meine Arbeitgeberin stirbt doch gleich. Ich glaube, sie ist vergiftet worden.
Das war das Intro.
Die Frau Helwig ist vergiftet worden.
Und bei mir steht, zweiter Punkt, öffne jetzt den Umschlag.
Oh.
Wir öffnen jetzt den Umschlag und finden darin
ein Anschreiben vom Polizeikommissariat Bremer-Burgen. Frau Helwig wurde mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert. Das Krankenhaus bestätigte den Erstverdacht einer Vergiftung. Wie es dazu kam, ist noch unklar, aber ein Fremdverschulden ist sehr naheliegend.
Frau Hellwig ist, sehr beneidenswert, derzeit in einem Wellnesshotel am Meer untergebracht, wo sie sich von dem Fiasko erholt.
Das ist ja süß, dass sie nicht sagen, hey, sie liegt im Koma oder wir ringen um ihr Leben, sondern oft sie chillt
im Wellnessbereich. Genau, ich gebe dir das einmal rüber für den Code und würde vielleicht schon einmal das öffnen.
Das ist jetzt übrigens der Umschlag, der gemeint war, glaube ich.
Vielleicht geht das eh wieder anders und ich mache hier wieder irgendwas kaputt. Ulala. Also, hier ist ein bisschen Printmaterial. Oh, Fotos.
Meine sind alle, das ergibt aber eh Sinn. Ach nein.
Die hier sind die ersten 17.30 und 17.28.
Meine sind von 20.11 Uhr und eins von 20.29 Uhr.
Wir können sie ja mal ordnen nach 18.12.
Das sind eh die gleichen hier. Das sind
18.13.
Die spätesten, glaube ich.
Das hier ist 19.32. Wann ist deins?
20.29 Uhr. Mhm. Alle erheben das Glas. Ich sag's nur so.
Warum ist das zweimal dabei?
Vielleicht ist es einfach nur ein doppelter Abzug. Oder hat es eine tiefere Bedeutung?
Ich weiß es nicht. Oder sollen wir uns, sollen wir das nur denken?
Und unser erster Eindruck war, oder mein erster Eindruck, wenn ich mal anfangen darf, wäre, dass ich finde, es ist sehr liebevoll gemacht. Man macht dieses Paket auf und es ist sehr wertig, wie man dann die ganzen Unterlagen herauszieht und alles ist besonders und individuell gestaltet. Das war schon schön anzufühlen und anzusehen.
Das fiel mir auch auf, dass das Haptische einfach echt cool ist. Also es sind Fotos dabei, die sind wie richtige Fotos. Allein diese Mappe, in der das ist, wirkte schon sehr wertig. Und wir sind ja sowieso Spieler und Spielerinnen. Also wir haben auch andere Kriminalspiele schon gespielt. Und da hatten wir wirklich ein Spektrum von bis. Also einige haben tatsächlich auch mal nicht funktioniert. Dann hatten wir welche, die ließen sich einfach nicht ordentlich lösen. Und hatten auch schon welche, die sehr, sehr gut waren. Und die hier, die von Magnificum, würde ich doch am oberen Rand mit einordnen. Alleine dadurch, dass man zwar die Online-Unterstützung hat, aber man ist nicht so darauf angewiesen. Das ist ja das Klassische, dass man mittlerweile sagt, oh, Herr Bachmann XY ist jetzt irgendwie auch auf Facebook mit drauf und man muss dann auf sein Profil gehen und irgendwelche Einträge anschauen und so weiter. Und das war immer nett, aber man hat dann eben doch gemerkt, dass die Profile genau dafür eben auch angelegt waren. Und in dem Fall war es so, dass man beispielsweise ein Handy hatte, durch das man durchblättern konnte in Form eines kleinen Buches. Und das hat zumindest mir mehr getaugt.
Ja, das war schon charmant. Natürlich, heutzutage ist es so schwer, die digitale Welt aus unserem Leben rauszunehmen, wenn ich jetzt gerade nur an Filme denke. Wobei jedem Film, der in unserer Zeit spielt, man sich fragen könnte, mein Gott, sie hätten all diese Probleme so leicht lösen können, wenn sie sich nur schnell am Smartphone, am Handy angerufen hätten. Macht man natürlich nicht, damit eine Story entsteht. Das ist bei solchen Kriminalfällen ja auch oft so. Und hier bieten sie halt beide Möglichkeiten. Das fand ich auch gut.
Und was direkt zu Beginn aufgefallen ist, wir haben Sachen vorgelesen, wirklich die ersten Hinweise, die wir uns so hinsortiert haben. Und wir hatten direkt eine Spur. Also man muss sich nicht alles durchlesen, bevor man dann die ersten Rückschlüsse ziehen kann, sondern man hatte beispielsweise ein Dokument und auf dem war dann direkt ein Hinweis drauf, was vielleicht auch nicht plausibel ist. Und das finde ich sehr schön, um die Leute auch anzufixen, das weiterzuspielen.
Ja, wobei natürlich Schlüsse könnte man wahrscheinlich immer ziehen. Die Frage ist nur, wie weit die tragen.
Ja, aber es war ein richtiger Hinweis. Ja auch.
Das stimmt, ja.
Und ich finde trotzdem, auch wenn du gesagt hast, dass dieses Digitale natürlich heutzutage so groß ist, sowieso klar, wenn man die modernen Fälle hat, das haben wir in unserem Podcast ja auch, sobald es irgendwie um was Moderneres geht, reden wir eigentlich fast immer von Handyortung und so weiter. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sowas ganz Klassisches auch mal macht. Also ich fände es auch schön, einfach anhand, ich sag mal, herkömmlicher Hinweise, so Miss Marple-mäßig, irgendwie einen Fall zu lösen. Fände ich auch nett.
Ja, ich fand ja auch, also zumindest war das mein Gefühl, dass dieses, das Spiel, was wir hatten oder die Version, die wir hatten mit dem Dinnerfall auch ein sehr klassisches Setting war, das sie aber dann in die Moderne gebracht haben.
Ja, das kann man sagen. Und unser Spiel hatte einen mittleren Schwierigkeitsgrad und ihr habt dann ja die Möglichkeit, auch Spiele zu gewinnen. Die werden wahrscheinlich auch andere Schwierigkeitsgrade haben und ihr könnt uns natürlich sehr gerne mitteilen, ob ihr das Rätsel gelöst habt, wie euch das gefallen hat und natürlich bei welchem Spiel das alles der Fall war. Weil, wie gesagt, wir hatten auch schon mal Spiele jetzt nicht von dieser Reihe, sondern von anderen, die sich einfach nicht lösen ließen, aber nicht, weil wir zu dusselig dafür waren, sondern weil das Rätsel leider einfach nicht funktioniert hat. Und dann hatten wir wieder welche, die waren zwar auch unterhaltsam, aber waren sehr leicht zu lösen. Und es ist natürlich immer schön, wenn sowas sehr ausgewogen ist.
Ja, ich bin mir sicher, dass das hier nicht der Fall sein wird, aber trotzdem wollen wir natürlich unbedingt wissen, wie eure Erfahrung, also die, die das gewinnen werden, wie ihr damit dann zurechtkommt und was ihr zu erzählen habt. Also schreibt uns unbedingt.
Damit ihr auch ermitteln könnt, verlosen wir in Kooperation mit Magnificum passend zur 50. Folge True Crime Austria 5 Spiele, nämlich
Die Firmenfeier, das letzte Fest des Oliver Bergmann.
Passend Der Brand, ein Dorf und seine Geheimnisse.
Auch für euch einmal Das Dinner, die Arie der alten Dame.
Und als ersten Preis ein Doppelpack, Teil 1 und 2 von Das Bankett, der Raub des Diamanten von Ramanpur. Heißt, 4 von euch können gewinnen. Schreibt uns dafür bis zum 28. April 2024 eine Nachricht mit der Info, welches Spiel ihr gewinnen wollt und warum. Und wir werden dann auslosen und die Gewinnerinnen und Gewinner kontaktieren. Den Versand übernimmt dann Magnificum.
Vielen Dank an Jenny und ihr Team für das Material zu unserer heutigen Jubiläumsverlosung. Und wie wir das Rätsel gelöst haben, hören unsere Unterstützerinnen und Unterstützer für die Bonusfolgen bald auf Patreon und Steady.
Wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß beim Spielen und Fälle lösen. Nun folgen natürlich auch noch die regulären Kontaktdaten, damit ihr auch wisst, wohin ihr das überhaupt schreiben sollt. Ihr findet uns bei Facebook und Instagram als True Crime Austria und erreicht uns per Mail unter hinweise@truecrimeaustria.at. Patreon und Steady haben wir schon genannt. Die sind ebenso wie PayPal als dritte Option in unseren Shownotes zu finden.
Und für das Gewinnspiel ist der Rechtsweg, wir müssen es ja sagen, ausgeschlossen.
Dann auf die nächsten 50, oder?
Ja, mindestens.
Uff, nochmal 4 Jahre.
4 Jahre und 5 Jahre, wenn du die Recherche mit dazu zählst.
Uff, dann hören wir uns bald wieder.
Bist du jetzt ganz geplättet von der Aufnahme und von der Last dieser 50 Folgen?
Hört sich das so an?
Ein bisschen, ja.
Dann hören wir uns bald wieder.
Ich würde das genauso drin lassen, finde ich sehr charmant. Macht's gut und bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.